Willkommen bei BAD. Sicher arbeiten, gesund leben.
Hallo, Sie hören den BAD-Podcast. Mein Name ist Christian Gies und heute sprechen wir über das Thema Visionen. Unser Experte ist heute Dr. Pero Micic. Dr. Micic ist Zukunftsmanager und berichtet heute, was überhaupt eine Vision ist, wieso wir, Unternehmen, Politiker, aber auch jeder Beschäftigte eine Vision benötigt und warum eine Vision wichtig für unsere Gesundheit ist, gerade jetzt in Zeiten von Corona. Und Dr. Micic räumt heute mit dem berühmten Zitat unseres Altbundeskanzlers Helmut Schmidt auf. Der hat mal gesagt, wer Vision hat, sollte zum Arzt gehen. Aber dazu gleich mehr. Damit herzlich willkommen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen Dr. Micic. Schön, dass Sie heute unser Gast sind.
Pero Micic, Vorstand der Future Management Group, auch Gründer der Firma 1991. Und wir sind die Zukunftsmanager, das heißt, wir bauen den Menschen eine Brücke in die Zukunft und wieder zurück, damit sie in der Praxis was damit anfangen können.
Wie kommt man denn auf die Idee, ein Zukunftsmanager zu sein? Und was ist der Unterschied zum Zukunftsforscher?
Die Idee zum Zukunftsmanagement kam mir, als ich gemerkt habe, dass Menschen zwar sehr gerne sich Zukünfte anschauen, auch den Zukunftsforschern zuhören, aber was Zukunftsforschung liefert, ist Rohmaterial für das eigene Leben, ist Rohmaterial für Unternehmensführung, Man muss das verarbeiten, man muss daraus sein Zukunftsbild entwickeln, wovon gehe ich aus, was verändert sich, was bleibt gleich, um dann zu bestimmen, wo will ich hin, wo wollen wir zusammen hin. Und diese Arbeit des Sich-Bestimmens ist mehr Strategie. Und deshalb ist Zukunftsmanagement praktisch diese Brücke zwischen Strategie und Zukunftsforschung.
Was ist denn überhaupt eine Vision?
Eine Vision ist, ich definiere das so, als ein gemeinsam erstrebtes, realisierbares und faszinierendes Zukunftsbild. Also was will man gemeinsam verwirklichen?
Unser Altbundeskanzler Helmut Schmidt hat ja einmal den schönen Satz gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.
Wer Vision als Erscheinungen oder Halluzinationen versteht, da ist es natürlich normal, dass man sagt, die Leute sollten zum Arzt gehen. Aber ein gemeinsames Hinarbeiten auf ein großes Ziel, auf ein Zielbild, das ist auch in der Politik wichtig. Also wenn Sie sich an die letzten Koalitionsverhandlungen erinnern, da sitzen 40 Menschen im Kreis und sprechen über Maßnahmen. Der eine will jenes, die andere will das. Darauf kann man sich nicht einigen. Erst ein gemeinsames Zukunftsbild hilft dann, die Zukunft praktisch ins Heute zu ziehen, um sich zu fragen, was müssen wir tun, um dorthin zu kommen. Aber diese Koalitionsverhandlung, wie ja leider auch die meisten davor, hatten kein solches Bild.
Was glauben Sie denn, warum scheitern denn oft solche Sitzungen, in denen eine Vision entstehen soll? Liegt das daran, dass wir Menschen irgendwo auch Egoisten sind und extrem unterschiedliche Bilder von der Zukunft haben?
Das liegt zum einen daran, dass der Mensch immer drei Präferenzen hat, die immer gefährlich sind. Er sieht immer lieber das Jetzt als das Morgen. Warum ist das so? Weil wir aus einer Zeit kommen und unsere Gehirne aus einer Zeit kommen, in der die Zukunft gar nicht gezählt hat. Man konnte einfach nur seinen Instinkten folgen und alles war gut. Und heute brauchen wir ein Zukunftsbild, damit wir uns besser orientieren können. Also lieber immer das Jetzt als die Zukunft, das ist das Problem. Immer lieber ich als die anderen und immer lieber hier als woanders. Also diese drei falschen Präferenzen oder gefährlichen Präferenzen haben wir immer. Das Zweite ist, oft kommt man gar nicht auf die Idee, dass man ein gemeinsames Zukunftsbild entwickeln könnte, um sich auf das Grundsätzliche zu einigen, um dann die Maßnahmen daraus abzuleiten. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass viele Leute schlicht zynisch sind. Sie sagen, also, was soll ich mit den Visionen, wenn wir noch nicht mal hier unser Tagesgeschäft auf die Reihe kriegen? Aber die Reihenfolge ist die andere. Ich brauche erstmal das gemeinsame Zukunftsbild und dann kann ich im Tagesgeschäft dafür sorgen, dass die Dinge richtig laufen.
Braucht denn jedes Unternehmen heute eine Vision?
Also es gibt sehr bekannte, sehr erfolgreiche Unternehmen, deren Vision man nicht kennt. Die ist vielleicht verzichtbar. Was nicht verzichtbar ist, ist die Mission, also der Auftrag oder der Purpose. Wofür sind wir da? Und wenn das begeisternd genug ist, dann reicht das für jeden Tag, für die Motivation, dass man was Sinnvolles tut, für Menschen, für Kunden, für Patienten, für Mandanten. Dann muss man nicht zwingend das Fernbild haben. Auch wenn man fragt, wenn viele Mitarbeiter mitgenommen werden müssen, dann ist die Mission immer wichtiger, weil man die jeden Tag erfüllt, weil das auch greifbarer ist. Und die Vision ist dann eher für die Inhaber, die Führungskräfte und diejenigen, die sich wirklich langfristig orientieren, was nicht so sehr viele sind.
Also es ist eine Vision, wenn ich sie richtig verstehe, eigentlich eine Selbstverständlichkeit für ein jedes Unternehmen, zu wissen, wer bin ich, wo komme ich her und wohin möchte ich gerne gehen.
Ja, das sind die Fragen, die ein Unternehmen praktisch konstituieren. Ohne Antworten auf diese Fragen gibt es nicht wirklich ein Unternehmen im eigentlichen Sinne, dass jemand was unternimmt. Und deshalb ist das eben Mission unverzichtbar, Positionierung als Besonderheit im Wettbewerb unverzichtbar und idealerweise dann noch die Richtung. Also man setzt mit der Mission die Leitplanken, mit der Positionierung sagt man eben, wie man darin besonders ist. Und dann das Fernziel ist die Vision.
Wie entsteht denn überhaupt eine Vision? Wie kann ich mir das vorstellen?
Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann entweder warten, bis jemand kommt, der eine Vision hat. Das ist praktisch der Normalfall. Also alle Unternehmen, die so aus der Tradition heraus visionär geführt werden, sind nicht so entstanden, dass man sich systematisch erarbeitet hat und keiner hatte eine Idee und dann plötzlich war sie da. Das ist der schönste Weg. Der zweitschönste Weg ist, man kann natürlich nicht ewig warten, bis jemand kommt, der eine Vision hat. Also ist der zweitschönste Weg. Also ist der zweitschönste Weg, sich zu erarbeiten und gemeinsam auf etwas zu einigen, was man gemeinsam will. Da kann jeder seinen Teil beitragen, seinen Teil auch wünschen und wollen. Und es ist dann ein, negativ gesagt, Kompromiss. Positiv gesagt, es ist das Gemeinsame, was man findet, um an der Zukunft zu arbeiten.
Hat dein Unternehmen keine Vision? Ist es dann zum Scheitern verurteilt? Wird das Unternehmen auf mittlere, lange Frist nicht erfolgreich sein können?
Wieder die Frage, ist Vision etwas, was man praktisch als inneren Antrieb hat und etwas erreichen will, nennt das nur nicht so, dann kann ein Unternehmen auch funktionieren, wo nirgendwo was von Vision steht, weil man etwas Gemeinsames will. Wenn es keine gemeinsame Richtung gibt, dann interpretiert sich jeder, wo das mit dem Unternehmen hingehen soll. Und das endet eher dann im Chaos und im Misserfolg, wenn es Wettbewerber gibt, die da klarer sind.
Also positiv formuliert ist eine Vision für ein Unternehmen schon eine sehr gute Sache und weist auf eine erfolgreiche Zukunft hin.
Was würden Sie sagen? Wie viel Prozent des Erfolges hängt davon ab, dass man sich einigermaßen im Leben entscheidet, so in die richtige Richtung zu gehen? Ist das wenig oder viel?
Ich würde sagen viel, ja.
Wie viel ist viel in Prozent?
80.
Gut. 80% des Erfolges hängen also davon ab, dass man sich einigermaßen richtig ausrichtet. Wie viel Prozent der Zeit verbringt man in einem Unternehmen damit, genau über diese Ausrichtung bewusst, systematisch und tief nachzudenken? Wie viel Prozent?
Ich schätze mal, das werden vielleicht 30-40% sein.
Das würde heißen aber, dass dann praktisch jede Führungskraft 40% von, sagen wir mal, 300 Tagen, wenn sie viel arbeiten, dann würden die also 120 Tage über die Ausrichtung nachdenken.
Zu
also
viel?
In der Praxis ist das eher 3%.
Oh.
Dass sie vielleicht nur so 10 Tage sich pro Jahr Zeit nehmen dafür. Ansonsten sind die viel mehr im Tagesgeschäft.
Woran liegt
das? Und
wenn
man sieht, 3% Zeitinvestition für 70% der Resultate. Ich sage immer, das ist die beste Investition, die man machen kann. Weil das der größte, der stärkste Hebel ist.
Aber woran liegt das denn, Herr Dr. Mietic, dass sich die Führungskräfte, die Manager vielleicht nicht die gebotene Zeit dafür nehmen?
Da kommen wir wieder zurück zu unseren Gründen vorhin. Es ist das Heute ist immer wichtiger als das Morgen, wenn man sich nicht dazu zwingt, das große Bild einzunehmen. Wenn Sie sich gute Vorsätze machen, haben Sie sich schon mal schlechte Vorsätze fürs neue Jahr gemacht?
Eher nicht.
Nee, die Vorsätze sind immer gut. Das heißt, wenn wir für die Zukunft entscheiden, entscheiden wir aber positiv. Wenn sich Menschen entscheiden müssen, aber jetzt was zu tun, dann verhalten sie sich eher nach ihrer jetzigen Lust. Und das ist nicht immer langfristig sinnvoll. Wenn man Menschen dazu bringt, eine Woche im Voraus zu entscheiden, was sie am Buffet essen werden, dann ist der Anteil an Fett, Zucker und einfachen, also den schlechten Kohlenhydraten, deutlich niedriger, als wenn Sie die Leute vors Buffet stellen und sie jetzt entscheiden können. Also es ist immer so, entscheiden wir uns für die Zukunft, ist es vernünftiger, als wenn wir im Jetzt und Hier und Jetzt handeln. Aber wir handeln eben im Hier und Jetzt lieber, natürlich, wir können ja nur im Hier und Jetzt handeln, ja, wir orientieren uns lieber an dem, was uns im Moment schmerzt oder Freude macht.
Wie kriegt man diesen Bann gebrochen, nenne ich es mal? Dass man das erkennt, dass es vielleicht doch sehr, sehr wichtig ist.
Also als Mensch, indem man sich Fragen stellt, wenn ich jetzt 5-6 Jahre vorausdenke, also heute haben wir den 14. August, was ist am 14. August 2025 oder 35? Was will ich an diesem Tag, den ich erleben werde, muss man davon ausgehen, nicht bedauern? Wofür will ich mich nicht schämen? Worauf will ich stolz sein? Worüber will ich mich freuen? Mit diesen Fragen kommt man dahin, dass in jedem Moment jetzt ich dazu beitrage, wie dieser Tag aussehen wird oder wie diese Zeit aussehen wird. Also indem man das Zukunfts-Ich wichtiger macht. bewusster macht. Und wenn es für den Menschen das Zukunftssich ist, dann ist es für das Team das Zukunftswir. Mhm. Das klingt abstrakt, aber ist letztlich etwas, was wir permanent tun. Nur formen wir dieses Zukunfts-Ich nicht und dieses Zukunfts-Wir. Wir lassen es einfach sich so entwickeln. Mhm. Und das ist dann nicht unbedingt das, was man haben will.
Sprich, da hilft jetzt keine Fortbildung, keine persönliche Weiterentwicklung, dass Zukunfts-Ich nochmal deutlich gestärkt
wird. Doch, absolut. Weil dafür bin ich ja da oder dafür bin ich mit meinem Team auch da. Warum? Weil ich glaube, dass wir hierzulande mit mehr Mut und mit mehr Vision handeln müssen, weil sonst sind uns beispielsweise die Amerikaner voraus, weil sie einfach mutiger denken und freier denken. Und die Chinesen und die anderen Asiaten sind uns voraus, weil sie noch hungriger sind und wissen, wie sie sich und wohin sie sich entwickeln wollen. Und wir sind, wir richten es uns ein bisschen ein und glauben, dass es auch so alles okay ist, dass wir es immer, sicherer haben können, dass wir immer mehr regulieren, dass wir immer mehr Sicherheit reinbringen in unser Leben. Wir müssen aufpassen, dass wir eben nicht zum Museum werden. Also man kann das schon lernen, man kann das üben und man erkennt daran, es ist im Prinzip die Grundlage von Führung. Ohne Zukunftsbild kann ich nicht führen. Und wenn dieses Zukunftsbild eines ist, auf das sich Mitarbeiter freuen, auf das sich Menschen freuen können, dem sie gerne mitarbeiten, dann ist das enorm wertvoll.
Wie schafft denn eine Führungskraft jetzt, nehmen wir an, die Vision ist jetzt soweit gesetzt, wie schafft es die Führungskraft, die eigenen Mitarbeiter auch davon zu überzeugen, zu begeistern, die Vision auch umzusetzen?
Ja, zunächst mal, indem alle mitentwickeln, die einigermaßen mitentwickeln können. Nehmen wir mal an, wir haben ein Führungsteam auf einer Ebene, auf der ersten Ebene, die müssen dann schon alle mitgemacht haben. Wir Menschen finden ja Veränderungen schlecht, wir finden Innovation sogar schlecht, es sei denn, wir haben die Innovation mitentwickelt. Die Innovation, die andere zu uns tragen, ist immer Change und das ist dann immer gefährlich und schwierig. Was wir aber selbst wollen, die Innovation finden wir toll. Also müssen Menschen mitwirken. Das ist wie in der Psychotherapie, ich muss es selbst entdecken, dann finde ich es toll. Und wenn man jetzt in Ebenen denkt, wenn man auch so klassisch denkt, dann ist die nächste Ebene, die muss das auch im Prinzip machen. Muss ich dann fragen, was können wir als Personalabteilung oder Personalbereich mitmachen? Und wie können wir eine Vision entwickeln, die zu der anderen passt, die zu der großen passt? Wie können wir in der Produktion, in der Administration, in der Buchhaltung, was ist unser Beitrag dazu? Also es ist im Prinzip etwas, was selbstähnlich sein muss. Das, was man an der Spitze für die gesamte Organisation gemacht hat, braucht es für die Teile der Organisation. Idealerweise dann auch wieder zurück, dass es also auch eine Rückwirkung hat, weil im Zweifelsfall wissen die Leute, die in der Nähe von Kunden sind, mehr als diejenigen, die an der Spitze der Firma sind.
Also es gibt dann, wenn ich es richtig verstehe, viele Teilvisionen in jedem Bereich sozusagen, die dort gemünzt auf die speziellen Mitarbeiter entwickelt werden. Und das wird dann wieder zurück an die Gesamtoberfläche eines Unternehmens gespielt.
Idealerweise, das ist natürlich aufwendig und nicht jeder ist bereit, das so zu tun, aber idealerweise findet jede Mitarbeiterin ihre Mission in sich. Weil letztlich haben wir alle einen Antrieb oder verschiedene Antriebe, Motive. Wir haben Dinge, über die wir uns ärgern in der Welt, über die wir uns schon unser Leben lang aufgeregt haben. Und wenn man sagt, lebe leidenschaftlich oder arbeite leidenschaftlich, das ist eine der Grundlagen dafür, um diese Leidenschaft zu entdecken. Was hat mich in der Welt schon immer aufgeregt? Was ist meine Mission, um in dieser Welt dieses Problem zu lösen oder daran zu arbeiten, dass es den Menschen besser geht? Und wenn man in einem Unternehmen so etwas ausleben kann, dann ist Arbeit eben auch weniger anstrengend, dann ist Arbeit auch eher natürlich und dann ist Arbeit auch eher erfolgreicher.
Und gesund.
Und gesünder. Und dabei kann es auch sein, was ja für sie wichtig ist, absolut. Also Menschen, die sich auf etwas freuen in der Zukunft, die sind nicht nur leistungsfähiger, die sind in der Tat auch gesünder. Also da brauchen wir Paracelsus nicht anzurufen dafür. Wir wissen, Menschen, die ein positives Bild von der Zukunft haben, sind gesünder, sind aktiver, leben auch länger. Und es kann dabei genauso gut sein, dass Menschen finden, dass die Leidenschaft, die man in dieser Firma braucht, ich nicht habe. Dann ist es besser, man geht woanders hin.
Letzte Frage, Herr Dr. Mietzsch. Wie visionär und innovativ ist denn eigentlich Deutschland?
Also innovativ ist Deutschland allgemein gesprochen immer noch. Nach wie vor gibt es eine ganze Reihe von Industrien, in denen Deutschland führend ist. Das hat sehr viel mit Technik, mit Maschinenbau, auch noch mit Automobilität zu tun. Visionär leider nicht mehr so, weil wir zu sehr naja, uns gegenseitig mit Zynismus auch die Visionen verderben, weil wir uns das nicht trauen, weil wir da zu trocken sind in guten Teilen. Wenn wir jetzt mal die Elektromobilität nehmen, die ersten Elektroautos fuhren ja im deutschsprachigen Raum. Ferdinand Porsche, der kommt ja daher, der hat den ersten Hybridmotor 1902 gebaut. Ja, und das erste Elektroauto, das 100 Stundenkilometer fuhr, war auch nicht so weit weg in Belgien. Also wir sind schon in der richtigen Welt. Vor 100 Jahren musste man auf Deutsch publizieren, damit man gehört und gelesen wurde. Und das ist ein Stück weit verloren gegangen. Das, was Tesla gemacht hat, war ja im Prinzip nicht wundersam. Es war nur mutig. Und diesen Mut hatte man nicht. Diesen Mut hätte im Prinzip Firma Daimler, BMW, Volkswagen, wer auch immer, haben sollen, um sich selbst langsam zu erneuern, um in eine neue Welt zu gehen. Nur, wenn die kurzfristigen Gewinne entscheiden, dann macht man das nicht, weil Elektromobilität in dieser Form zerstört ja praktisch das eigene Geschäft über die Zeit. Und das ist dieses sogenannte Innovators Dilemma. Und in das haben sie sich leider nicht reinbegeben. Das ist aber oft so. Das ist in der Geschichte oft so gewesen, dass die Unternehmen, die es ganz neu machen, sind eher neue Unternehmen.
Das heißt, die Unternehmenskultur spielt auf jeden Fall eine große Rolle, ob sich eine Vision auch durchsetzen kann.
Ja, absolut. Also es gibt ja diesen alten Satz, Kultur frisst die Strategie zum Frühstück. Das ist so. Wenn die Kultur, wenn die Menschen in ihren Gewohnheiten nicht wollen, dann kann man visionär sein und Missionen entwickeln und so weiter, wie man will. Da helfen auch all die Sprüche nicht. Man muss das schon wollen, ernst meinen, im Prinzip auch eben mit dieser Leidenschaft rangehen, dass ich mir vorstelle, ich will ja in 5 oder 10 Jahren, will ich mich ja nicht ärgern, dass ich in dieser Firma geblieben bin, dass ich nicht mitgemacht habe, sondern ich will ja stolz auf das sein, was ich beigetragen habe zu dieser besseren Zukunft. Und gerade im Umfeld Gesundheit, die Welt ist gerade im Feld Gesundheit an allen Stellen einigermaßen besser geworden als früher. Und das wird sich fortsetzen. Das, was künstliche Intelligenz machen kann, also neue Impfstoffe entwickeln beispielsweise, neue Medikamente entwickeln. Roboter können schon vor 2 Jahren menschliches Gewebe nach einer Operation besser zusammennähen, als es der Chirurg kann. Warum wollen wir nicht beitragen dazu, dass es den Menschen besser geht? Sie werden länger leben, mehr Lebensqualität haben.
Herr Dr. Mitic, vielen, vielen Dank für das Gespräch. War sehr interessant.
Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite und den sozialen Medien. BAD. Sicher arbeiten, gesund leben.